Also, wenn man über den Tod spricht, spricht man natürlich auch über das Leben.
In jungen Jahren sind diese einschneidenden Dinge in ihr Leben gekommen. Da ist man ja noch voll im Werden, möchte ich es mal nennen.
Ja, absolut. Also in meinem Gedankengebäude denke ich eigentlich, ich habe das nur geliehen. Ja? Also das Organ geliehen. Ich wollte das eigentlich für mich verstehen, was da passiert ist. Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn ich etwas machen will, möchte, dann muss ich das jetzt tun.
Auf Simchas, auf freudige Anlässe, so begrüßen sich Trauergäste auf einem jüdischen Friedhof. Ein Ausdruck, der den Schmerz des Abschieds mit dem Wunsch nach zukünftigem Glück verbindet. Und genau diese Verbindung steht im Zentrum der Ausstellung Im Angesicht des Todes des Jüdischen Museums Frankfurt, die sich jüdischen Vorstellungen und Ritualen rund um den Tod widmet und sie mit universalen Fragen zum Lebensende verbindet. Ich bin Shelley Kupferberg, Autorin und Moderatorin, und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit verschiedenen Gästen über ihre persönlichen Erfahrungen und fachlichen Perspektiven auf Tod und Trauer.
Dass man eigentlich nie an den Tod denkt, das war für mich zerstört, diese Illusion.
Heute spreche ich mit David Wagner über den schmerzlichen Weg von Krankheit und Lebertransplantation, der ihn lehrte, Tod und neues Leben literarisch zu verarbeiten. David Wagner, hallo.
Hallo, guten Tag.
Wir bitten alle Gesprächspartner, David, die wir in diesen Podcast einladen, etwas Persönliches mitzubringen, etwas, was Sie mit dem Thema Tod assoziieren. Was haben Sie mitgebracht?
Ja, also ganz spontan fällt mir ein, dass ich eigentlich das Organ mitgebracht habe, das mir ja mein zweites Leben geschenkt hat. Und das Organ, wegen dem ich noch lebe. Ja. Und das Organ, das ist, ich sag, eine oder vielleicht meine Leber. Ja. Leber ist im Deutschen so ein komisches Wort. Das steckt ganz nah am Leben. Ja. Da muss man nur einen Buchstaben ändern. Und also, wenn man über den Tod spricht, spricht man natürlich auch über das Leben. Ja. Und ich habe dann natürlich noch einen zweiten Gegenstand mitgebracht. Und der ist das Buch oder der Roman Leben, erschienen 2013. Und in dem Buch erzähle ich eigentlich die Geschichte meines Überlebens oder auch des Nichtsterbens oder vielleicht auch des Sterbens und dann des Weiterlebens. Ja, das habe ich mitgebracht.
David Wagner, Sie sind Autor vieler wunderbarer Bücher. Schreiben Romane, Erzählungen, aber auch Lyrik, Kolumnen, Artikel wurden vielfach ausgezeichnet. Und Sie haben es gerade gesagt, 2013, da erschien eben dieses Buch Leben von Ihnen und wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Sie haben es geschrieben, als Ihnen, das haben Sie gerade schon ein bisschen angedeutet, ein neues Leben geschenkt wurde. Wann und warum wollten oder mussten Sie darüber schreiben?
Ja, ich glaube, ich wollte das eigentlich für mich verstehen, was da passiert ist irgendwann. Und tatsächlich, also ja, es ist kein Geheimnis, dass das natürlich auch meine eigene Geschichte ist. Also ich bin jetzt hier, wir können uns unterhalten, weil ich eben vor 17, fast bald 18 Jahren organtransplantiert wurde. Und das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis gewesen, ja. Also das war ja, das war der Moment dann eigentlich, wo mir klar war, dass ich erstmal nicht wegen Organversagen sterben würde, sondern die Möglichkeit gibt, weiterzuleben. Wie lange, weiß man natürlich nie.
Aber das zweite Leben ist jetzt quasi volljährig.
Ja, genau. Demnächst. Und freue ich mich schon drauf. Ja, und das war ungefähr ein Jahr nach der OP, fing ich eigentlich an, ja, darüber zu schreiben, weil ich eigentlich verstehen wollte, was da passiert ist. Weil das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Also ein Mensch, der eigentlich sterben müsste, erhält ein Organ einer oder eines Verstorbenen und kann dadurch weiterleben. Ja, und stirbt nicht. Lebt weiter, ja, mit all diesen Implikationen und Fragen, die damit verbunden sind. Und
Das Buch ist in ein
davor und danach gegliedert. Mhm. Auf das Buch kommen wir noch zu sprechen, aber Sie haben gerade gesagt, einem Menschen wird ein Organ transplantiert und man wird also offenbar und hoffentlich nicht an Organversagen sterben. Das heißt, Sie sind im Prinzip mit dem Tod als ständigen Begleiter ganz bewusst durchs Leben gegangen, in Ihrem ersten Leben, so nenne ich es mal?
Ja, ja. Also da gibt es eigentlich zwei Ereignisse. Und wie die miteinander in Verbindung stehen, das möchte ich selber gar nicht erklären. Aber es ist halt so, dass als ich, meine Mutter wurde sehr krank, als ich 11 Jahre alt war und ist gestorben, als ich 12 war. Und ich habe meine Mutter halt sterben sehen, als sehr junger Mensch, als Kind eigentlich noch. Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, ach ja, also dieses Skandalon des Todes ist eigentlich recht früh eingebrochen in meine Lebenswirklichkeit. Und die andere Sache ist dann, dass ich ungefähr anderthalb, zwei Jahre später wurde bei mir halt eine Krankheit diagnostiziert, eine chronisch aggressive Autoimmunhepatitis, die halt langsam das eigene Organ, in dem Fall die Leber, halt zerstört. Leider wurde das damals recht spät entdeckt, weil man das auch lange nicht merken kann. Und so hatte ich dann eigentlich in sehr jungen Jahren, also mit 14 schon eigentlich nur eine halbe Leberleistung. Und das ist erstmal nicht so schlimm, da kann man auch weiterleben, aber es war halt eigentlich sehr bald klar, dass das sozusagen die Unendlichkeit des Lebens, dass man eigentlich nie an den Tod denkt, das war für mich zerstört, diese Illusion.
Also diese Perspektive.
Ja, ja.
Und die Unbeschwertheit.
Ja, also
zumindest
Unbeschwertheit.
In Frage gestellt?
Ja, nö, also ich sag mal so, sagen wir mal, die Befristung des Lebens, die Befristung des Daseins war mir sehr, sehr früh klar. Einerseits durch diese langsame Realisierung der Abwesenheit der Mutter, die einfach nicht mehr da ist, ja. Die tot ist, die irgendwo anders ist. Ja, also das kindliche Fantasieren hat da natürlich auch noch gearbeitet. Und ja, und dann die Unzuverlässigkeit des eigenen Körpers, eigentlich recht früh zu erfahren und zu wissen, es wird vielleicht nicht ewig dauern. Und ich sage jetzt immer, und das beschreibe ich eigentlich auch in Leben, in dem Buch dann, dass natürlich das zu so einer, sagen wir mal, spezielleren Lebenssituation geführt hat, die ja, also einerseits um Befristung weiß und dann auch eben auch weiß, ich habe nicht so viel Zeit. Wenn ich etwas machen will, möchte, dann muss ich das jetzt tun. Und es bleibt eben nur vielleicht so und so viel Zeit, also eine gewisse Ungewissheit.
Was hieß denn das ganz konkret, dass Sie sich überlegt haben, was möchte ich eigentlich im Leben, was ist mir wichtig? Oder was waren es für Fragen, die sich damit verknüpft haben? Das ist ja immerhin, in jungen Jahren sind diese einschneidenden Dinge in Ihr Leben gekommen. Mhm. Da ist man ja noch voll im Werden, möchte ich es mal nennen.
Ja, absolut. Also natürlich kam dann ein gewisser, weiß ich nicht, also der, ich will auch gerne sagen, der pubertäre Künstlerwunsch, ja, also der wurde dann, der war halt besonders stark ausgeprägt. Und
der hat ja auch gut funktioniert im Nachhinein, oder?
Ja, ja, wobei, dass ich vielleicht so im normalen Rahmen nicht bürgerlich funktionieren würde, das war mir eigentlich lange gar nicht so klar. Also ich hatte eigentlich, als ich zu studieren begann, eigentlich so auch noch ganz andere Vorstellungen. Aber irgendwo war da eigentlich dann nicht so ganz konkret. Im Nachhinein ist das natürlich alles viel deutlicher. Aber es war schon immer das Wissen, so ganz normal muss ich eigentlich nicht sein oder muss ich nicht werden, weil es hält wahrscheinlich sowieso nicht so lange. Ja.
Und das birgt ja fast einen Freiheitsmoment,
ja,
dieser
ja,
Gedanke.
Genau.
Sich.
Und das ist, also das hat natürlich eine gewisse Gelassenheit erzeugt auch. Und also es hat mich auch auf eine Art immer abgesondert, ja, und aber nicht in einem negativen Sinne.
Aber es ist ein interessanter Gedanke. Was hieß das dann nach der Transplantation, als klar war, Sie werden mit dem neuen Organ offenbar ganz gut klarkommen? Auch das ist ja nicht selbstverständlich, aber bei Ihnen ist das jetzt seit Jahren so, dass Sie aktiv sind, dass Sie arbeiten und nochmal eine ganz andere Perspektivität in Ihr Leben dadurch gekommen ist. Konnten Sie trotzdem für sich diese Priorisierung oder diese Freiheit ja, behalten?
Ja, ich muss, glaube ich, nochmal zurückgehen. Also 20 Jahre nach dem künstlerträumenden, pubertierenden 14-, 15-jährigen David Wagner. Also die Transplantation oder, sag mal, die Aggravierung der Situation, die dann wirklich unmittelbar eine Transplantation nötig machte, die war erst 20 Jahre später, also genau Mitte 30, eigentlich genau bei diesen magischen 36, zu denen eigentlich alle großen Künstler dann sterben, ja. Und die
Mozart zum Beispiel.
Mozart, richtig, oder Chopin, 35, glaube ich, oder so. Ja, also wir haben, das ist eigentlich das Interessante dann, die Zeit davor, also die Entscheidung, möchte ich eigentlich weiterleben? Möchte ich jetzt gerettet werden? Weil Sie müssen sich ja so vorstellen, um transplantiert zu werden, um gerettet zu werden, also muss man erstmal ein sehr großes Examen bestehen. Also das ist eine quasi eine Totaluntersuchung, ob sich das eben, ich sage das jetzt mal so, überhaupt noch lohnt, dieses Leben zu verlängern, ja, oder ob der Körper das aushält, ja, dann muss man sich eben aktiv dafür entscheiden, ja, ich lasse mich jetzt auf die Warteliste setzen für ein Organ. Das ist schon sehr viele Unterschriften. Dann muss ich mich, wenn ein Angebot dann kommt, was ja heute leider so ist, dass es in Deutschland sehr selten kommt, wenn es dann ein Angebot gibt, muss ich mich auch dann konkret entscheiden, ja, ich möchte das.
Und wie viel Zeit hat man dafür? Nicht viel Zeit, oder?
Nach dem konkreten Anruf hat man da wenig Zeit. Ja. Hm. Also das muss man eigentlich sofort stante pede erklären. Und dann nach den ersten Vorbereitungen muss man natürlich dann auch vor der OP noch sehr viel unterschreiben, ja, und sich einverstanden erklären. Also das ist natürlich schon mal eine sehr absurde Situation, dass man eigentlich mit einer Unterschrift, also eine Lebensverlängerung, ich sag jetzt mal, beantragen kann.
Ja.
Ja. Und das ist ja eine Situation, die eigentlich so ein bisschen, also die umgekehrte Freitodentscheidung, ja. Im Freitod kann man sich dazu entscheiden, ich verlängere dieses Leben jetzt eben nicht, ich beende es, ja. Das ist die Freiheit, die wir ja eben auch haben. Und da habe ich plötzlich die Freiheit zu entscheiden, will ich das verlängern, ja?
Oder
will ich
ein neues Leben? Gab es denn da ein Zögern? Oder haben Sie das im Nachhinein, würden Sie retrospektiv das so zuspitzen, wie Sie es gerade zugespitzt haben? Was ja völlig richtig ist und stimmt.
Ja, nein, ich hatte das eigentlich sehr lange, das hat mich sehr lange beschäftigt. Und es war ja soweit sogar, dass ich das erste Angebot einer Organspende abgelehnt habe, ja. Also,
warum?
Das hatte verschiedene Gründe. Da kam der Anruf mitten in der Nacht und Tochter schlief nebenan und ich war allein. Und am Abend vorher war ich noch auf so einer großen Eröffnung Party gewesen. Eigentlich sollte ich darüber einen Text schreiben. Also, das kam mir irgendwie zu
früh. Also voll im Leben.
Nicht. Ja, ich war voll im Leben, ja. Ja, also die Sache ist, also ich habe ja eigentlich auch, also auf eine Art und, also das versuche ich im Leben eigentlich darzulegen, da wird diese Geschichte auch erzählt. Also ich hatte auf eine Art Angst, zu gesund zu werden nach der Transplantation, weil mein ganzes Dasein, meine Existenz und auch meine...
Die Identität vielleicht?
Ja, mein Selbst, dieses Phantasma Selbst und auch sozusagen mein ästhetischer Blick, den ich habe, also mein Dasein, der war ja durch diese Krankheit, seit ich 13 war, eigentlich geprägt.
Das heißt, da gab es so eine Art Verlustangst,
richtig,
könnte man
ja
das so nennen?
Ja, ich dachte eigentlich, ich bin der ich bin ich vielleicht nur durch diese Besonderheit der Leber. Und da ist ja biochemisch auch was dran, weil also die Leber hat ja ungefähr 500 Aufgaben in unserem Körper und ist ein großes Reinigungsorgan und bestimmt halt auch die Biochemie des Gehirns und erzeugt eben verschiedene Gefühle. Und ich dachte eben, dann habe ich am Ende diese ganzen Gefühle nicht mehr und dann sehe ich vielleicht nicht mehr überall die Trauer und den Tod und die Vergänglichkeit und was mache ich dann? Was soll ich dann beschreiben? Ja, also das ist eine Sache, die mich da wirklich sehr beschäftigt hat.
Ja. Haben Sie mit Menschen darüber gesprochen?
Ja, vielleicht zu wenig, aber ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, auch gerade, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie waren damals schon Vater. Auch der Bezug zum eigenen Kind, wird mein Kind mich so wahrnehmen danach, davor? Überhaupt, Ihre Tochter hat ja wahrgenommen, dass Sie doch stark eingeschränkt waren durch zum Beispiel eine extreme Müdigkeit, durch diese Autoimmunhepatitis. Was bedeutete das als Vater jetzt, genau diese Entscheidung treffen zu müssen oder zu sollen oder zu können?
Ja, das ist dann eigentlich entscheidend gewesen, dann doch für den Überlebenswillen, dann doch für jemanden, also für das eigene Kind, da bleiben zu wollen. Weil ich natürlich auch dieses Trauma des frühen Verlustes eigentlich nicht wiederholen wollte.
Ja.
Und weil ich weiß, wie das ist, wenn halt plötzlich ein Elternteil nicht mehr da ist. Und das ist halt ja nicht schön. Und ja, also vielleicht würde ich jetzt sagen, so, habe ich gesagt, so, ja, also dann probiere ich es halt aus und die Möglichkeit ist da und dann machen wir es halt. Und also die Sache ist ja auch, dass man so ein bisschen Angst hat. Es ist ja jetzt nicht so, es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass danach alles heil ist und besser ist. Und die meisten Leute versterben dann halt in den ersten 6 Monaten nach der Transplantation. Mhm. Und naja, aber ich würde schon im Nachhinein sagen, und das ist halt, für ein kleines Kind da zu bleiben, war dann ein großer Motivator eben.
Ja,
auch.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt schon eine Weile her, diese Transplantationsgeschichte 2007. Und sie hat sie eben dazu gebracht, in einem Buch ihre Erfahrungen, Gedanken über Leben und Tod und vieles mehr festzuhalten. Leben umfasst 277 durchnummerierte Miniaturen, die uns Einblicke in ihre Gedankenwelt verschaffen. Und es ist eben in einen davor, einen danach gegliedert. Wie hat sie diese Transplantation, ihren Bezug zum Leben an sich verändert?
Ja, wie schon beschrieben. Also
Sie noch oft an die Endlichkeit zum Beispiel?
Klar, ich denke jeden Tag, also an diese, also sagen wir so, an das Geschenk Leben, an das zweite Geschenk Leben. Also ich denke da immer vor dem Einschlafen dran und beim Aufwachen, weil, also es ist jetzt nicht so, dass man so ein Organ wie die Leber eigentlich spüren würde, aber also ich spüre es auf eine Art trotzdem. Und ich habe jetzt Geschenk gesagt, aber tatsächlich, also in meinem Gedankengebäude denke ich eigentlich, ich habe das nur geliehen, ja. Also das Organ geliehen, eben von der oder dem Spenderin. Und das ist das Interessante halt, ja, die oder der leben dann auf eine Art eben auch weiter und in mir, ja. Und also das ist dieses Interessante, also so eine Transplantation, das ist dann eigentlich so ein geteiltes Sterben, ja. Also die Gemeinschaft der Sterblichkeiten hat da so einen interessanten Punkt, weil, also das ist ja das Absurde an der Transplantation, man darf weiterleben, weil ein anderer Mensch gestorben ist. Ja. Ja.
Birgt ein gewisses Dilemma irgendwie gedanklich oder vielleicht auch nicht?
Ja, ein Dilemma, aber es ist ein interessantes, es findet ja ein Tausch statt, auf eine Art. Und der Empfänger oder die Empfängerin ist dann der, der noch weiterlebt und der, die Spender, der Tote, lebt ja auf eine Art dann aber in dem Empfänger weiter. Und so sehe ich das in mir. Also das war natürlich für mich so literarisch eigentlich ein Geschenk, ja, dass man jetzt eigentlich, also ich habe jetzt ein Stück, ein Teil, ein Organ eines anderen Menschen in mir, einer großen Unbekannten, ja, und das regt natürlich zum Fantasieren an und zum Erzählen, ja. Also was ist da für ein Leben oder haben wir jetzt ein gemeinsames Leben und was verändert sich in mir? Und das Interessante ist ja, dass ich dann eben biochemisch wirklich etwas ändert im Körper. Ja?
Das wollte ich Sie gerade fragen. Spüren Sie seither tatsächlich irgendwie solcherlei Veränderungen? Ja? Und wenn ja, wie lassen Sie sich möglicherweise in Worte fassen? Man weiß ja auch nicht, was ist gedanklich, was ist mental und was ist tatsächlich so?
Ja, natürlich kann ich mir einbilden, da jemand sprechen zu hören oder bin es ich, der mir das ausdenkt. Es ist eine interessante Konstellation, die, sagen wir mal, durch meine Vorbildung, ästhetische Vorbildung, eigentlich bin ich da so rezeptiv und höre das. Und natürlich denke ich auf eine Art, ich bin jetzt ein anderer, ja. Aber ich meine, die Sache ist ja, nach 17 Jahren ist jeder Mensch ein anderer, als er vorher war. Also, ja.
Aber
kann das Ganze natürlich auch viel prosaischer betrachten und das machen ja auch viele Menschen, die sagen einfach, da wurde eine Satzzeile ausgewechselt. Das ist auch gerechtfertigt, ja. Aber also ich finde das natürlich interessant und also meine, auf eine gewisse Art lebe ich ja davon, meine Gefühle zu beobachten und meine Stimmungen und die versuche ich zu beschreiben und die versuche ich halt in Erzählungen oder Geschichten zu packen und ob das jetzt anders ist, als es sonst gewesen wäre, das kann keiner wissen, das kann ich auch nicht wissen.
Nee, ja. Das ist richtig. Mhm. Sie sprechen von Ihrem zweiten Leben und dieses davor, danach, gab es eigentlich auch ein Dazwischen, habe ich mich gefragt?
Naja, es gibt dieses Dazwischen und das ist eigentlich dieses Jahr im Krankenhaus. Das ist dieses, das Limbo, sage ich eigentlich. Das ist die Geschichte des Patienten in Leben, der nicht mehr draußen ist, nicht mehr in der Lebenswelt, nicht in seiner Familie oder in seiner Arbeit. Aber er ist auch noch nicht bei den Toten, ja, die ihn aber da im Krankenzimmer auch immer besuchen. Ja. Darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Also dieses Dazwischen, das Krankenhaus als Nichtort, als Limbo, also noch nicht im Paradies und auch noch nicht mehr auf der irdischen Welt. Da gibt's natürlich die Verführung durch die Totenwelt. Also es gibt ja auch, ja, ich sag mal, da bin ich und war ich nie frei von, eigentlich so eine Todessehnsucht, ja.
Mhm. Und warum, was haben Sie damit verbunden?
Naja,
also manche haben ja auch Angst vor dem Tod, auch das
ja,
gibt es, gab's die auch bei Ihnen.
Klar, aber so ein Verständnis des Sterbens für mich ist eigentlich, ja, also dieses ad pluris ire, ja, also zu den vielen gehen, ja, also wie die Antike das verstanden hat. Und es gibt so einen, ja, man spätkindlichen Glauben, dass ich dann eigentlich auf eine Insel komme und da alle wieder treffe, ja. Mhm. Und eigentlich, ja, also Tod schon auch als Erlösung, ja. Ich meine, das Leben ist ja schön und interessant, aber leider oft auch ziemlich schmerzhaft und anstrengend, ja. Und es ist halt leider dieser Gedanke ist mir gar nicht unbekannt. Vielleicht wäre es auch gar nicht so schlimm, tot zu sein.
Es ist interessant, dass Sie das sagen. Glauben Sie, dass das tatsächlich aus der Fantasiewelt eines 12-jährigen Jungen, der seine Mutter verliert durch den Tod, noch vielleicht in das Hier und Jetzt kolportiert ist? Das klingt für mich fast so. Wären Sie älter gewesen, hätten Sie vielleicht den Tod auch nochmal anders imaginiert? Oder sind Sie mit einem gewissen Bild vom Tod auch geprägt worden durch Glaube, durch Erziehung, durch Sozialisation? Was glauben Sie?
Ja, sicher. Also ich möchte mich jetzt nicht selbst analysieren. Also dadurch, dass ich sehr lange mit Toten lebe, ja, also es klingt jetzt sonderbar, aber die Toten sind für mich ja noch da und dazu gehören halt eben auch Großeltern und ja, Urgroßeltern jetzt nicht mehr, aber das sind so die Unbekannten, aber die haben mich eigentlich auch immer interessiert, ja. Es gibt eben diesen Wunsch, dass die eben auch noch da sind. Es ist so ähnlich wie, also es gibt immer die Vorstellung, ja, mit den Toten telefonieren zu können oder sowas.
In irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen.
Ja,
zu
ja. Also Schreiben ist ja vielleicht sowas, ja, wie auch Briefe an Tote schreiben oder also das Ganze, das habe ich eigentlich so verstanden, als ich Werkin geschrieben habe,
das
also
ist
den
ihr aktuelles
den
Buch.
Roman, ja, den der erst jetzt letztes Jahr 2024 erschienen ist. Mhm. Also ich will gar nicht erzählen, was da alles vorkommt, aber wir haben da eine Person, eben diese besagte Werkin, die eigentlich hauptsächlich von ihren Toten erzählt und eigentlich mit denen im Kontakt ist. Und das Kuriose ist, dass sie eigentlich noch am Leben ist, dass sie dem Tod immer wieder entronnen ist und da so ein Überleben gibt. Ja. Also ich will es nicht übertreiben, so viele Tote habe ich jetzt auch nicht um mich herum, aber also es gibt so einen Wunsch eigentlich, ja, auf die eine oder andere Art mit denen in Kontakt zu treten.
Ja, ich denke, solange wir sie in Erinnerung behalten, sind sie auch irgendwie noch um uns. Das ist so meine Vorstellung von den Toten, die mit uns leben. Das ist wirklich auch, finde ich, eine sehr schöne, eine tröstliche Vorstellung auf eine Weise. Thank you. irritierend war dann der Gedanke nach der Transplantation, als klar war, nach diesen 6 Monaten irgendwie scheint die Leber sie zu mögen und sie die Leber, die neue, eben so eine andere Perspektive nochmal auf das Leben, eine neue Identität für sich irgendwie zu schöpfen aus dieser Tatsache?
Ja, also ich kann das jetzt gar nicht so terminieren. Das ist ja dann ein schleichender Übergang. Aber ehrlich gesagt ist natürlich eine große Lebensfreude dann eigentlich auch erwacht wieder, weil natürlich, das ist ja das Sensationelle, ich war ja plötzlich dann, also nicht super gesund, aber ich... Also sehr lange mit halber oder Viertel oder am Schluss 15% Leberleistung zu leben, macht schon sehr seltsame Dinge mit einem. Und plötzlich hat man ein voll funktionierendes Organ und dann entsteht ja plötzlich so eine Klarheit, die man sich gar nicht mehr, die einen auch wahnsinnig erfreut. Und natürlich hatte ich dann plötzlich auch wieder große Energie und konnte eigentlich, habe ein Buch nach dem anderen geschrieben dann. Und dachte halt so, dafür bin ich eben auch noch da. Und dann dachte ich eben irgendwann, und dann muss ich diese komische Geschichte, die mir da widerfahren ist, erzählen. Also dieses Wunder, dass sowas möglich ist und passiert. Und,
aber hat sie das erfreut?
Ja, doch, ich das ist schon eine große Freude, klar.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das ist diese Überlebenseuphorie, ja.
Es gibt ja auch so einen natürlichen Lebenswille oder
absolut.
Überlebenswille, ne?
Ja. Wobei, das hält natürlich nicht ewig an. Und es gibt ja auch ein anderes Phänomen. Und interessanterweise bin ich da so in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen hineingeschlittert. Also gerade in Anbetracht dessen, dass, also wenn ich heute in derselben Situation wäre wie vor 17 Jahren, dann würde ich wahrscheinlich kein Organ erhalten, ja, weil Organspendesituation in Deutschland so katastrophal ist.
Ja. Sie machen sich auch mal wieder stark.
Ja.
Klar, sind ein beliebter Ansprechpartner zum Thema Transplantation.
Ja, oder eben zur Organspende. Es gibt dann heute so einen Gedanken eigentlich bei mir, also das ist so quasi Überlebensremorse. Warum konnte ich überleben, aber andere, die ich kenne, die auch ein Organ brauchten, die sind halt leider gestorben, ja. Und das ist die andere Seite dieser Euphorie, dass man eben denkt so, ja, also warum jetzt eigentlich ich? Warum hatte ich dieses Glück, ja? Und was, also daraus gibt's eben auch so eine, ja, also so eine Verpflichtung, Selbstverpflichtung, dann irgendwie das Leben zu nutzen und die Zeit bis zum Tod.
Ja, das sind viele spannende Aspekte. Warum ich? Das ist ein Thema, was viele Überlebende aus verschiedensten Zusammenhängen auch immer wieder stark beschäftigt hat. Das Verhältnis zu Fragen wie Leben und Tod ist ja auch kulturell beeinflusst. Sie haben immer wieder in verschiedenen Ländern gelebt, in Italien, Spanien, aber auch Mexiko. Wie haben denn diese Erfahrungen Ihren Blick auf Themen wie Sterblichkeit, Vergänglichkeit, Leben, Tod beeinflusst, vielleicht auch inspiriert? Haben Sie da vielleicht auch andere Formen kennengelernt, die Ihnen gefallen haben und sagten, oh, die adoptiere ich für mich?
Ja, also das war 95, 96, da habe ich 10 Monate in Mexiko verbracht. Und die mexikanische Gesellschaft ist natürlich von einem ganz großen Totenkult eigentlich geprägt, ja, also der ja also vorspanische Ursprünge hat, klar, aztekisch und toltekisch, und der aber auch das Christliche dort teilweise immer noch überformt, also mit diesem bekannten Dia de los Muertos und wo dann alle Totenschädel essen und also das hat mich schon wahnsinnig fasziniert, ja, damals, ja, da war ich ja irgendwie so 25 oder 24 und das war zum ersten Mal, dass ich eben so mit einem ganz anderen Todesverständnis, Todessehnsucht auch oder Todesbewusstsein eigentlich konfrontiert war. Denn wir in Deutschland, Mitteleuropa, gerade auch in protestantischen Regionen und Kreisen, herrscht ja doch eine starke Todesverdrängung. Und der Tod, ja, man sagt immer so, gehört zum Leben, aber de facto kommt ja eigentlich nicht vor. Ja,
nee,
oder wird versteckt sehr.
Irgendwo anders ausgeklammert oder verlagert, outgesourced.
Ja, auch. Interessant in dem Zusammenhang ist dann eigentlich, also das Buch Leben, das hatte ich ja großes Glück, also das hatte jetzt nicht nur in Deutschland großen Erfolg, sondern wurde auch in sehr viele Länder übersetzt, also das in 16 Sprachen erschienen. Und sehr erfolgreich war es interessanterweise in China. Und da gab es mehrere Ausgaben und auch einen Preis für den besten ausländischen Roman des Jahres. Und dann war ich eigentlich auch bis zur Pandemie ziemlich oft in China und habe dort unterrichtet oder war mit dem Buch unterwegs. Und das Interessante war, dass dort eigentlich die Rezeption immer, ja, auf die, es wurde immer nach der Überwindung des Todes gefragt. Ja. Und das war, was ich jetzt aus dem deutschen Sprachraum oder auch, sag mal, in Mitteleuropa irgendwie überhaupt nicht.
Nein, überhaupt gar nicht.
Wurde überhaupt nie gefragt. Also da wurde immer so drumherum.
Ich kenne es auch gar nicht wirklich.
Ja.
Was soll das sein?
Ich erkläre mir das so ein bisschen so, also so leicht, also doch schamanisch geprägte Kulturen, die für die ist halt das Überwinden einer Krankheit oder das Überwinden des Todes ist eine, ja, ist wie eine Initiation. Und ich war dann also der Beweis dafür, dass es möglich ist, weiterzuleben und den, also den Tod zu überwinden, ja, durch diesen technischen, medizinisch-technischen Umstand und auch durch den Tod eines anderen. Ja, also es wurde immer nach dem Tod gefragt auf diesen, und das, also das hat mich sehr, ja, beeindruckt.
Die Überwindung des Todes ist dann wiederum das Leben.
Ja.
Könnte man sagen.
Ja.
Denn, dass Kunst und Literatur den Umgang mit Krankheit und oder Sterben für andere Menschen erleichtern oder zugänglicher machen können? Haben Sie auch dazu Rückmeldungen von Ihren Lesern erhalten?
Ich würde vielleicht so ein bisschen, ich würde vielleicht sagen, ist nicht der größte Teil unserer unserer kulturellen Leistung eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass wir wissen, dass wir sterben müssen. Ja.
Wünschen Sie sich da mehr? Ich höre da ein bisschen was raus.
Nö, ist einfach nur eine Beobachtung. Also ist nicht so ein oder ist eigentlich eine These. Ja, ist ein ist das Wissen um Endlichkeit und das Sterben, bringt das nicht die allermeisten Menschen dazu, Kunst zu produzieren?
Nee, das ist wahr. Wobei alles, was künstlerisch geschieht, könnte man ja wiederum mutmaßen, ist irgendwie eine Auseinandersetzung mit dem Leben und schließlich dann auch mit dem Tod.
Ja, also zu leben heißt sterben lernen, ja. Und das ist eigentlich, es ist ja eigentlich so ein Skandalon, dass, also ich meine, wir können uns nicht vorstellen, nicht geboren zu sein. Wir können uns eigentlich auch nicht richtig vorstellen, tot zu sein. Und das ist, das erzeugt eigentlich so einen Zwischenraum, so einen begrenzten Zwischenraum, den wir, und das glaube ich, ja eben nutzen wollen oder sollen. Und dabei entsteht halt in guten Fällen vielleicht auch Kunst, ja.
Sterben und Tod sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ja.
Gab es Momente, in denen Sie auch, sage ich mal, Bedenken, Angst hatten vor dem Sterben, vor dem Tod? Sie haben gesagt, es gab auch so eine Todessehnsucht und der Tod war irgendwie auch eine Option und wenn ich sie richtig verstanden habe, auch eine, die gar nicht so schlimm war in ihrer Vorstellung. Aber wie sieht's mit dem Sterben aus?
Ja, vielleicht ändert sich das gerade so ein bisschen. Also jetzt bin ich ja nicht mehr 13 und bin noch nicht mehr 36.
Sie sind Jahrgang 71.
71, genau. Also dieses Jahr werde ich, ich will gar nicht rechnen, 54.
Irgendwie so.
Genau. Also ich glaube eben auch als 36-Jähriger hat man keine Angst vor dem Tod. Ich bilde mir heute ein, ich hatte keine Angst vor dem Tod. Ich dachte eben auch, ist auch okay, wenn es jetzt aufhört. Das war auch schön bis hierhin. Und vielleicht, es muss nicht unbedingt noch länger sein und wieso unbedingt. Und sowas verpflichte ich mich dann, ja. Jetzt heute, da ich auch das langsame Sterben von älteren Menschen, also eine Generation über mir, so mitbekomme. Es gibt so die kuriose Vorstellung eigentlich, ja mein Gott, wäre auch okay gewesen, wenn ich schon früher gestorben wäre, dann wird mir vielleicht so ein langsames Sterben erspart bleiben. Und jetzt, das ist interessant, also ich scheue mich eigentlich so ein bisschen darüber nachzudenken, über das so ein eigenes, langsames, normales Sterben, das eben nicht durch so eine körperliche, zu junge, also in zu junger Zeit erfolgende Fehlfunktion irgendwie verursacht würde. Und also ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich auch die Fantasie habe, dann eigentlich vielleicht, wenn es dann zu schlimm ist, dem Leben lieber selbst ein Ende zu setzen. Ja,
ja, selbstbestimmtes
ja,
Ende.
Ja, selbstbestimmt und frei und lieber ohne langes Leiden. Ja, es ist so ein bisschen, ja, also ich sehe das an meinem Vater, der noch immer lebt. Also schon 2019 habe ich ja einen Roman geschrieben über eine Vaterfigur, die so an Demenz leidet und sich selbst halt langsam verliert. Ja, das Buch hört eigentlich auf, wo eigentlich noch Gespräche möglich sind und wo die Person noch da ist und da ist auch noch ganz viel Wärme und so. Und mittlerweile ist es halt so, dass da nur noch halt so eigentlich Lebensfunktionen da sind und sagen wir mal der intellektuelle Mensch, der das Selbst und also Sprachfähigkeit und so weiter und Verständnis ist aber alles völlig weg, ja. Und da fällt mir halt ein, das hat mein Vater früher immer gesagt, ja, also bevor es zu schlimm wird, schubst mich bitte in den Teich, ja. Das ist natürlich so dahergeredet und
wann ist dieser Punkt?
Der ist schon lange vorbei und es ist aber jetzt wirklich kein schönes Leben mehr, was er hat oder bin mir auch gar nicht so sicher. Also auf jeden Fall, ich erwische mich bei dem Gedanken, dass ich dann meiner Tochter sagen möchte, schubst mich bitte die Treppe runter, bevor es zu spät wird. Ja. So viel zum Sterben.
Ich denke auch. Ja. Der Tod ist das eine, aber das Sterben das andere. Mhm. Und davor, verständlicherweise, haben wir Menschen, die meisten zumindest, sehr viel mehr Respekt und Angst. Ja. Vor allem leidvollen Prozess des Sterbens.
Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit dem Alter leichter wird. Ich glaube, das wird eher schwerer. Ja? Und
den Verdacht habe ich auch.
Ja.
David Wagner. Wir bitten am Ende dieses Gesprächs unsere Gäste immer darum, folgenden Satz zu vervollständigen. Der Tod ist für mich.
Das Leben.
Vielen Dank, David Wagner.
Vielen Dank für dieses Gespräch, dass ich da sein durfte. Ja.